Liebe Radiohörerinnen und Radiohörer des Campus und City Radio St. Pölten, wie die Zeit vergeht, wir sind schon wieder bei der letzten Sendung des Radio Kiubu für das Kind- und Jugendbuchfestival 2017 in St. Pölten. Es ist schon einiges Spannendes passiert. Am Wochenende hat das Kinder- und Jugendbuchfestival gestartet mit 25. März. Am Sonntag gab es einen Gstanzl-Slam, über den wir heute auch sicherlich noch einiges hören werden. Auch Mikrolabor hat es gegeben. Jetzt sind wir schon mitten in der Woche sozusagen, in der Kinder- und Jugendbuchfestivalwoche. Die Autorinnen begeistern die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die vorbeikommen. Die Plätze sind restlos ausgebucht. Also es läuft alles sehr, sehr gut. Wir haben auch heute wieder in der Radiosendung einen hochkarätigen Gast. Wir haben heute bei uns den Martin von Esch.
Guten Tag.
Einen Autor aus der Schweiz.
Richtig.
Der, glaube ich, nicht zum ersten Mal beim Kinder- und Jugendbuchfestival ist.
Ich bin beinahe schon einmal hier gewesen. Aber dieses Festival wurde dann abgesagt. Das war vor 2 Jahren.
Ah ja, okay. Das heißt, doch eigentlich eine Premiere.
Absolut.
Eine Premiere. Das heißt, über dich werden wir auch noch einiges hören heute in der Sendung. Wir haben auch einige Interviews vorbereitet. Die Johanna, die Reporterin vor Ort im Kinder- und Jugendbuchfestival, hat einige Interviews aufgenommen mit einigen Autorinnen und auch zum Bilderbuchkino. Auch das werden wir uns anhören. Auch an dieser Stelle ein großer Dank an die Johanna, dass sie vor Ort diese Interviews geführt hat. Jetzt werden wir kurz noch ein wenig Musik hören und dann direkt einsteigen in das Interview mit Martin von Esch, dem Autor aus der Schweiz, der heute zu Gast hier in der Sendung ist, und dann auch über das Wochenende sprechen. Hier sind wir jetzt wieder mitten in der Sendung, in der letzten Radio Kiubu-Sendung. Wir werden jetzt gleich starten mit dem Interview mit Martin von Esch. Martin, wie bist du zum Kind- und Jugendbuchfestival gekommen? Du kommst aus der Schweiz.
Ich komme aus der Schweiz. Ich habe den geschätzten Intendanten Christoph Malz kennengelernt beim Fußballspielen. Wir beide spielten in der Nationalmannschaft, jeder derjenigen seines Landes. Und das war unsere erste Begegnung. Und ich habe ihm kein Tor reinschießen können. Er war Torwart. Deshalb hat er mich vermutlich genommen.
Christoph, stimmt das?
Ja, das stimmt zum Teil. Aber ich habe den Martin von Esch im Literaturhaus Zürich im Rahmen eines literarischen Freundschaftsspiels zwischen Österreich und der Schweiz dann lesen gehört und habe mir gedacht, sollte ich jemals irgendwann einmal die Möglichkeit haben, Autoren zu Lesungen in Österreich einzuladen, also den muss ich unbedingt einladen. Das war so lustig, so turbulent, so witzig, so wild, so. Ich war ganz begeistert.
Kannst du die Begeisterung nachvollziehen vom Christoph? Nimmst du das jetzt auch so wahr, wenn du jetzt Lesungen hältst? Das ist ja eine Premiere für dich dieses Jahr. Bei den Kindern, nimmst du das auch so wahr? Kannst du diese Begeisterung auch den Kindern vermitteln?
Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie begeistert die Kinder reagieren. Ich selber finde mich nicht so lustig, aber die Kinder eben schon. Ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr viel über Fußball erzähle in meinen Lesungen. Denn ich habe das Gefühl, dass man vor allem die Knaben abholen muss. Die lesen nicht so viel. Und wenn sie merken, ach, der versteht was von Fußball und der spricht darüber, dann beginnen sie vielleicht ein Buch von mir zu lesen. Das ist so der Grundgedanke. Ich scheitere aber immer wieder grandios, denn diejenigen, die ich bewegen kann, zu lesen, das sind dann wiederum die Mädchen. Die lesen mittlerweile auch gerne über Fußball. Also.
Das heißt, um ganz kurz nochmal auf dich zu sprechen kommen, bei dir gibt es schon neben dem Schreiben eine Begeisterung für den Fußball.
Absolut, absolut.
Und weil du sagst, die Burschen sozusagen lesen jetzt nicht so gerne, ist das deine allgemeine Wahrnehmung, beziehungsweise Wie kommst du zu dieser Wahrnehmung? Gibt es in der Schweiz ähnliche Festivals, sage ich jetzt mal, wie das Kind- und Jugendbuchfestival, wo du in die Schulen gehst, wo du mitbekommst, wie die Kinder reagieren?
Ganz genau. Ich lese in der Schweiz etwa 120 bis 140 Mal pro Jahr. Und da bekommt man einiges mit. Und es sind wirklich immer die Mädchen, die die Bücher kennen. Und wenn ich zum Schluss frage, wer liest dann wenigstens ab und zu in einem Buch, dann strecken die Mädchen auf und die Knaben sehr selten. Ich habe vor vor 12 Jahren etwa eine Statistik gelesen, die besagt hat, dass 60% der Leser Mädchen sind, also der jungen Leser, und 40% Knaben. Und mittlerweile, denke ich mir, ist es bei 80-20. Also das hat sich nochmals verschoben.
Liegt das auch an dem Trend, dass jetzt sowieso alles übers Handy quasi abrufbar ist? Oder ist das ein Trend, den du auch schon davor beobachten konntest?
Ich denke mir, dieser Trend, vor allem bei Jüngeren, sagen wir bei 10, 12, 13-Jährigen, ist erklärbar, weil die Knaben einen viel größeren Bewegungsdrang haben. Die wollen raus, die wollen sicher nicht lesen. Und das.
Die wollen lieber praktisch in der Natur Fußball spielen,
ganz als dann, genau,
dass sie ein Buch darüber lesen.
Richtig.
Und wie ordnest du dann so ein Festival? Wie gesagt, du bist zum ersten Mal jetzt hier in St. Pölten. Wie siehst du das? Wie wichtig, glaubst du, ist das für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler, dass man sie zum Lesen bewegt?
Das ist elementar. Elementar. Ich war während 25 Jahren Lehrer. Und ich habe meine Kinder versucht zum Lesen zu bewegen und ich bin grandios gescheitert. Also wirklich, du hast kaum Erfolg. Aber die Unterstützung der Autoren, die ist unendlich wichtig. Die können viel mehr bewegen als jeder Lehrer. Deshalb habe ich auch begonnen, sofort als ich zu schreiben, als mein erstes Buch rausgekommen ist, habe ich begonnen zu lesen. Weil ich ging dann sofort in die Schulen, um quasi meinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen Unterstützung anzubieten. Also dieses Festival ist unendlich wichtig.
Das heißt, auch in der Schweiz bist du schon sehr oft in die Schulen gegangen. Also du hast ja schon vorhin gesagt, bis zu 140 Lesungen im Jahr. Ist das auch im Rahmen eines solchen Festivals?
Bei uns gibt es das nicht. Ein Festival, das eine Woche dauert. Bei uns ist das zentral organisiert. Zum Beispiel, ich nehme den Kanton Zürich. Da hast du eine Stelle, die das organisiert. Und dann gehst du in sämtliche Schulen des Kantons Zürich. Da habe ich, ich weiß, 40, 50 Auftritte in solchen Schulen. Und da musst du anreisen, du bist dann nicht zentral. Bei uns funktionieren die Festival dezentral.
Etwas anders als bei uns, genau. Also ihr, die Autorinnen und Autoren in der Schweiz, fahren dann direkt in die Schulen,
genau,
und versuchen dort oder begeistern dort die Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank. Erstmal, wir werden nachher noch weitersprechen, vor allem über dich persönlich ein bisschen, was du vielleicht gerne so selbst noch liest und wie du eigentlich deine Bücher zu schreiben beginnst. Jetzt werden wir noch in ein Interview einsteigen. Wie ich schon bereits eingangs von der Sendung erwähnt habe, die Johanna hat ja einige Interviews vor Ort geführt, vor Ort des Kinder- und Jugendbuchfestivals, das diese Woche gestartet hat mit dem Wochenende. Zu Beginn haben wir das Bilderbuch-Kino. Monika, warst du dabei beim Bilderbuch-Kino? Also das Interview, ich habe mir das schon vorab angehört, das Interview ist vielversprechend. Die Schülerinnen und Schüler der BAföB haben das ja aufgenommen und haben da einige Geschichten gemacht. Also sie haben ja drei verschiedene Geschichten. Könnt ihr uns da was dazu berichten?
Ja, das ist richtig. Also die Schule für die BAKIP hat drei Bücher bekommen und hat diese Bücher also für das Bilderbuchkino aufbereitet. Und also die Begeisterte, vor allem natürlich Elementarpädagoginnen und Pädagogen waren da und haben sich sehr gefreut, dass auch die wir haben ein gutes Handel heuer auch gehabt mit der Buchauswahl. Also Bücher über den Mut, Komm, sagte die Katze, hatten wir von einem Klassiker von Mira Lobe und Susi Weigel. Nur Mut, ein Buch über Mut, dann über das Buch von der Gabi Mocionik über den kleinen Fuchs. Also das ist auch ein
nur
sehr,
Mut,
sehr...
Kleiner Fuchs?
Nur Mut, kleiner Fuchs, genau, danke.
Und ganz schön super von Nana Briller.
Und von der Nana Briller ganz schön super, eines meiner Lieblingsbilderbücher.
Ja, also Sie haben da drei Geschichten einstudiert. Hat es das vorher schon gegeben, so in der Art?
Das Bilderbuchkino
gibt es seit Anfang an. Okay, dann würde ich einmal sagen, hören wir rein in das Interview, das die Johanna geführt hat, mit den Schülerinnen und Schülern der BAföB St. Pölten, was die zum Bilderbuchkino zu sagen haben.
Gerade im Museumskino nach dem letzten Bilderbuchkino. Von welcher Schule seid ihr?
Aus der BAföB St. Pölten.
Genau. Und wie viel habt ihr einstudiert für heuer? Wie viele Geschichten?
Unsere Klasse hat gemeinsam 3 Geschichten einstudiert.
Und eure war jetzt?
Nur Mut, kleiner Fuchs.
Okay. Ich habe gesehen, die Kinder waren sehr begeistert. Was reizt euch so an der Arbeit mit Kindern?
Generell, ich glaube, wir sind sich alle einig, wenn wir sagen, dass wir einfach das Kinderlachen sehr gern haben und dass sie das immer auszahlt dafür.
Ja. Und was für eine Rolle hast du gespielt?
Ich habe die Rolle gespielt von der Mama Fuchs.
Dann warst du der kleine Fuchs. Der kleine.
Genau.
Ja, und wie lange habt ihr gebraucht, um das einzustudieren?
Schon mehr.
Ich glaube, drei Wochenstunden. Mhm. Und gestern hatten wir die Generalprobe. Okay. Dort insgesamt, also vor alle 3 Bilderbücher, 4 Stunden gedauert.
Nein, war sehr schön und es freut uns immer, euch als Gäste zu haben.
Danke.
Also einige Stunden haben die Schülerinnen und Schüler der BAföG St. Pölten investiert, um diese 3 Geschichten vorab einzustudieren und damit dieses Bilderbuch-Kino, das ja im Museum Niederösterreich stattfindet, am Standort des Museum Niederösterreich, damit das auch wirklich umgesetzt werden kann.
Genau.
Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Hat super funktioniert. Die Schüler waren sehr motiviert. Es war ein männlicher Schüler, sonst lauter weibliche Schülerinnen und die haben das wunderbar umgesetzt. Haben tief in die Verkleidungskiste hineingegriffen, haben sich geschminkt, wunderbar kostümiert und haben alle Schülerinnen oder Kindergartenkinder animiert mitzumachen.
Das heißt, die Schülerinnen kommen den Darbietungen der Autorinnen im Zuge der Lesungen eigentlich schon relativ nah, wenn sie diese Begeisterung schaffen.
Ja, auf jeden Fall.
Christoph, es hat ja noch, wir haben auch vorab in den letzten Sendungen schon darüber gesprochen, es hat ja gegeben auch den Stanzl-Slam.
Ja.
Wie ist der verlaufen?
Also an und für sich ist es so, dass natürlich das schöne Wetter ein bisschen einige Leute sträflicherweise vom Stanzeln abgehalten hat. Aber die Museumslounge war sehr gut besucht. Wir hatten eine unglaublich nette Frau, die konnte gar nicht mehr aufhören zu stanzeln. Also diese Stanzeln haben ja auch einen gewissen Suchtfaktor. Und das war ganz, ganz lustig zuzuschauen, wie zuerst alle so mich angeschaut haben, wie mich oft zum Beispiel der Karl Karpfen anschaut, wenn ich ihm etwas sage. Und dann sind die auf sich herausgegangen und haben also losgestanzelt. Das ist eine wirklich, also das war dann sehr, sehr lustig zum Teil.
Also ein lustiger Sonntagnachmittag im Museum. Und die sind alle gegen dich angetreten?
Nein, die sind nicht gegen mich angetreten. Ein älterer Herr hat dann kurz einmal, der hat nur zugeschaut und hat dann, also konnte dann aber nicht mehr an sich halten, hat sich das Mikrofon geben lassen und hat also ein formvollendetes Gestanzel auch gesungen. Und da war ich dann schon einen kurzen Moment lang still, was sehr selten vorkommt.
Ein gesungenes Gestanzel im Zuge des Kinder- und Jugendbuchfestivals am Wochenende. Wir werden jetzt wieder ein bisschen Musik hören zur Auflockerung und gehen dann gleich weiter mit dem nächsten Interview und natürlich auch mit unserem heutigen Radiogast, Studiogast Martin von Esch. Nach einer kurzen Musikpause sind wir wieder direkt zurück in der Sendung. Heute ist wieder im Studio der Florian, der Pressesprecher des Museum Niederösterreich. Er war auch vor Ort während des Kinder- und Jugendbuchsfestivals und hat auch Lesungen besucht, beziehungsweise eine Lesung besucht. Florian, was kannst du uns berichten?
Ja, wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe auch in die eine oder andere Veranstaltung hineingeschaut, werde das auch morgen nochmal tun. Vor allem beeindruckt hat mich die Lesung von Caroline Phillips, da ging es um ihr Buch Talita. Beeindruckt vielleicht auch deshalb, weil wenn man sie so lesen hört und da geht es um eine Familie, da geht es um Damaskus, da geht es um Flucht, da geht es darum, dass Leute ermordet werden, weil sie halt sozusagen Bilder aus dem Kriegsgebiet rausschmuggeln und so weiter. Habe ich mir gedacht, na bumm, das hört sich so auf das erste Hinhören nicht wirklich wie Kinder- und Jugendbuchliteratur an.
Klingt eher nach ein bisschen schwererer Kost, politische Kost sozusagen.
Absolut, ja. Und das Tolle daran ist, also das ist auch irrsinnig gut aufgenommen worden. Ja, was mich auch sehr beeindruckt hat, dass die Caroline Phillips auch erzählt hat, warum sie diese Art von Büchern schreibt, nämlich weil sie selber mit einem politischen Flüchtling aus dem Vietnam verheiratet ist Und was, glaube ich, die Kinder und Jugendlichen auch sehr beeindruckt hat, war halt auch, dass sie erzählt hat, dass sie für dieses Buch in Wien und in Budapest recherchiert hat. Das heißt, im Grunde genommen, diese Kinder, die ihr da natürlich verschiedene Kinder Geschichten erzählt haben aus ihrem Leben vor der Flucht und während der Flucht, dass sie dann zu einem Roman sozusagen zusammengegossen hat, ja, das sind eigentlich Kinder und Jugendliche, denen wir auch in Wien begegnen und begegnen können, ja, die diese Geschichten mit sich herumtragen, die in diesem Buch Platz gefunden haben.
Das heißt, sie verarbeitet in ihren Büchern aktuelle Themen. Und wie war so dein Eindruck, wie haben die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, wie haben sie reagiert auf diese doch schwerere Kost?
Ja, sehr, sehr interessiert, sehr ein bisschen, also sozusagen zurückhaltend. Es gab da jetzt nicht wahnsinnig viele Fragen oder Diskussionen und so weiter, ja. Aber, glaube ich, sehr interessiert. Und ich habe dann auch für unsere Kiobu-Facebook-Seite übrigens zwei der Mädchen interviewt. Die waren vom Rainer Gymnasium in Wien, wie sie die Lesung gefunden haben. Und die haben beide gesagt, das war einfach total spannend. Und sie haben jetzt Lust bekommen, sich das Buch zu besorgen und weiterzulesen. Und damit haben wir wieder mal ein großes Ziel von Kiobu, glaube ich, erreicht, wenn wir da einzelne Leute auch erreicht haben, die Lust bekommen haben, sich mehr damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Caroline Philipp kommt ja eigentlich aus Hamburg. Du hast gesagt, sie hat in Wien und in Bratislava?
Ja, am Kennedy Bahnhof in Budapest.
In Budapest hat sie recherchiert. Also ziemlich aktuelle Themen, die sie da aufgreift. Ich würde jetzt vorschlagen, wir hören kurz rein in das Interview, das die Johanna mit ihr geführt hat.
Ich sitze jetzt hier mit der Autorin Caroline Philipps, die extra aus Hamburg zu uns angereist ist, um uns drei ihrer Bücher vorzustellen. Sie schreiben ja eher sehr sozialkritische und sehr schwere Kost für Jugendliche. Wie recherchieren Sie für diese Bücher? Wie kommen Sie zu den Themen?
Ich reise sehr viel und ganz viele Geschichten liegen einfach auf der Straße. Man muss sie nur finden. Und so bringe ich manchmal von Reisen Geschichten mit und manchmal lese ich was in der Zeitung oder meine Kinder schicken mir so einen Link, Mama, guck mal, das ist ja ganz fürchterlich, du musst vielleicht was drüber schreiben. Ja, und dann, wenn ich mich dann für ein Thema entschlossen habe, dann reise ich dorthin und gucke mir das vor Ort an, gehe dann auch wirklich, ob da Kontakte, die mich wirklich hineinführen, über Einheimische dann, ja, und dann entsteht so ein Buch.
Aber lebt man dann nicht auch sehr mit den Charakteren, über die man schreibt? Ist das nicht auch etwas, wo man selber auch damit zurechtkommen muss mit den Themen?
Ja, das ist natürlich das Schwierige. Ich fürchte mich immer so ein bisschen davor, so ein neues Projekt einzusteigen, weil um meine Leser am Herzen zu berühren, Gefühle auszulösen, damit sich im Kopf was ändert. Da muss ich diese Gefühle erstmal selber in mir haben. Das heißt, ich werde meine Hauptperson. Ja. Ich träume davon und das ist schon immer schwierig. Aber nur so funktioniert das. Also wenn ich Gefühle erzeugen will, Emotionen, dann muss ich die Gefühle erstmal selber hineinstecken in meinen Text.
Aber ich war selber in Ihrer Lesung vorhin und man hat gemerkt, dass die Schüler nicht kalt gelassen wurden. Und man kann nur hoffen, dass sich auch in deren Gedankengängen was ändert. Und damit haben Sie eigentlich mit Ihrem Buch schon ziemlich viel bewirkt.
Ja, das ist so immer meine große Hoffnung. Und nicht, dass es in den Gedanken stecken bleibt, sondern dann auch weiter in Handlung geht. Ja. Das wäre natürlich das Ideale.
Na, wir danken auf jeden Fall für Ihren Besuch.
Dankeschön, ich bedanke.
Caroline Philipp möchte also mit ihren Geschichten auch bewegen. Sie sagt, die Geschichten liegen eigentlich auf der Straße und ihr ist ganz wichtig, die Gefühle zu vermitteln. Florian, war das auch dein Eindruck? Konnte sie Gefühle vermitteln im Rahmen ihrer Lesung?
Ja, wie gesagt, das, von dem sie erzählt, ja, und da geht es ja auch darum, wie gesagt, wie Kinder im Krieg leben, von dieser Talita, dieser Romanfigur, die dann, nachdem ihr Bruder ermordet wird und sie draufkommt, er ist ermordet worden, weil er Bilder aus dem Kriegsgebiet rausgeschmuggelt hat, die sich dann sozusagen verpflichtet fühlt, sein Werk fortzusetzen und dann selber in die Fänge des Geheimdienstes kommt, ja. Und wenn man sich überlegt, das sind Kinder und Jugendliche wie wir und wie würden wir reagieren, wenn wir in einer ähnlichen Situation stecken würden, das ist schon ein sehr beklemmender Gedanke. Ja. Und ich finde aber, bin ich der festen Meinung, auch als Papa von zwei Kindern, es gibt nichts, worüber man mit Kindern nicht reden kann, wenn man die entsprechende Form dafür findet.
Martin von Esch, der ja heute zu uns dankbarerweise bei uns in der Sendung ist, hast du auch den Eindruck gewonnen, dass man mit Kindern im Prinzip über alles sprechen kann? Oder würdest du sagen, dass diese politischen Themen nicht ganz passend sind oder soll es lieber lustiger sein?
Nein, ich meine, Humor ist eine Art, wie man sich Kindern annähern kann. Wir haben eben gehört, dass es auch über Emotionen geht. Und da bin ich absolut der Meinung dieser Autorin, wenn die Emotionen echt sind, dann ziehst du die Kinder mit, dann hast du sie. Du hast sie gefangen und du lässt sie nicht mehr los. Also das ist absolut ein toller Ansatz.
Ist das auch ähnlich im Prinzip wie bei deinen Büchern, wenn du sagst, du schreibst gerne über Fußball? Fußball ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Versuchst du dann auch über diesen Weg die Kinder zu fangen?
Ich mache es eher über den Humor und über gewisse Überraschungen. Mein Ansatz ist der, dass es jetzt weg von den Büchern, die wir jetzt gerade gehört haben, über die wir gerade gesprochen haben, dass es den Kindern in unseren Regionen sehr häufig so geht, dass sie ihr Leben als ziemlich langweilig empfinden. Es läuft ja nichts. Und ich versuche den Kindern aufzuzeigen, dass das Leben unendlich spannend sein kann, auch hier, auch wenn gar nichts geschieht. Man muss nur hinschauen, muss hinhören und die Spannung ist da. Das ist mein Ansatz. Also ich versuche, Geschichten zu entwickeln aus dem Nichts heraus.
Aus dem Nichts heraus. Das heißt, du nimmst nicht so sehr die Geschichten, die jetzt auf der Straße liegen, wie sie gesagt hat.
Ja, zum Teil schon. Zum Teil schon. Bei dieser Autorin, die wir vorher gehört haben, liegen die Geschichten auf ganz anderen Straßen.
Politischen Themen, ja.
Ja, ganz ja, genau. Ja. Wenn ich durch die Schweiz gehe und auf einer Straße eine Geschichte auflese, dann hat das eine kleinere Dimension. Das hat nicht diese Tragweite. Und trotzdem sind diese Geschichten eben auch interessant.
Deine Lesungen sind ja auch sehr, sehr beliebt bei den Schülerinnen und Schülern, du hast in der Landesbibliothek gelesen. Wenn du hast schon gesagt, du schaffst deine Geschichten aus dem Nichts, aber hast du trotzdem irgendeine Vorgangsweise oder kommen dir die Gedanken einfach und du beginnst drauf loszuschreiben oder machst du dir vorher ein Konzept? Wie gehst du eigentlich das an, dass du ein Buch schreibst?
Wenn ich ein Buch zu schreiben beginne, habe ich einen Plot, eine innerste Geschichte, eine eingekochte Essenz. Das ist ganz wenig, kann ich in zwei Sätzen erzählen. Und dann beginne ich das auszubauen. Das ist eine unendlich spannende Arbeit, dauert bei mir immer etwa 14 Tage. Und am Schluss dieser 14 Tage habe ich das ganze Buch in Stichworten auf 2 A4-Seiten.
Ein ganzes Buch auf 2 A4-Seiten?
Nur Stichworte. So, das ist ein roter Faden. Mhm. So mache ich es. Und dann beginne ich erst zu schreiben. Dann setze ich mich an den Computer und schreibe alles auf.
Änderst du dann auch oft deinen roten Faden oder gehst du?
Aha, in der ersten Version nicht. Da versuche ich einfach mal durch die Geschichte durchzukommen. Nachher wird dann noch geändert. Dann geht es ins Lektorat und dann, ja, Kill Your Darlings und all diese Geschichten, die kennt man. Dann wird im großen Stil abgeändert. Aber das erste Mal musst du einfach durch die Geschichte durch.
Vielen Dank für diese kurzen Ausführungen. Wir werden nach einer kurzen Musikpause wieder das Interview weiterführen. Hier sind wir wieder zurück aus einer kurzen Musikpause. Und jetzt wollen wir kurz einmal über ein ganz anderes Thema sprechen. Und zwar als Stichwort für die Monika jetzt. Kiobu in Zahlen. Was gibt es denn zu den Kiobu-Zahlen 2017 zu sagen? Wie viele begeisterte Schülerinnen waren da?
Bis jetzt, von Samstag bis heute, waren ungefähr 4.400 Personen beim Kiobu und haben Lesungen gehört, bei Workshops mitgemacht, Theater zugehört, Bilderbuchkino, Lesungen habe ich schon gesagt, Führungen im Museum Niederösterreich besucht und haben einfach viel Freude und Spaß, glaube ich, beim Kinder- und Jugendbuchfestival gehabt.
Also nur um das nochmal kurz festzuhalten, wir haben jetzt Mittwoch und am Samstag hat das Kind- und Jugendbuchfestival gestartet,
wir
am
25. März.
Und bis jetzt waren schon bis Mittwoch 4.400 begeisterte Menschen, Schülerinnen, Kinder, Erwachsene mit dem Wochenende dazu schon da. Also es ist eine unfassbare Menge.
Richtig.
Also die Workshops laufen, die Lesungen laufen. Gut, es sind auch hochkarätige Autorinnen und Autoren und auch die Workshops sind natürlich immer gut besucht. Wir haben gleich zu diesem Thema auch das nächste Interview. Und zwar mit eigentlich einem Autor aus der näheren Umgebung, Franz Sales-Glenitzka. Christoph, kennst du ihn näher?
Ja, ich war schon als Kind begeisterter Leser von Büchern von Franz Sales-Glenitzka. Also ich denke nur an Drachen haben nichts zu lachen oder ein wunderbares Buch, das es leider nicht mehr gibt, wo ich ihn, glaube ich, fast jedes Mal darauf anrede, warum er sich nicht bemüht, das nochmal rauszubringen. Einen Western hat er geschrieben, der hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hut um Hut, wo ein Hutmachermeister in einer Westernstadt mit einer bösen Gang aufräumt. Aber Franz Sales-Glenitzka ist ein in Österreich und auch wahrscheinlich darüber hinaus sehr bedeutender und sehr, sehr beliebter Autor und seine Bücher sind Legende.
Hast du auch den Eindruck, dass bei den Schülerinnen und Schülern, die ja großteils auch aus dem Raum St. Pölten kommen, er auch schon sehr, sehr bekannt ist, obwohl er jetzt schon mehrere Generationen begeistert.
Na, auf jeden Fall. Na, das ist ja, ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse eines Erfolges in der Kinder- und Jugendliteratur. Ich habe mir das einmal so überlegt, dass du als Kind- und Jugendbuchautor, also als jemand, der vor allem für Kinder und Jugendliche schreibt, dann Erfolg hast, wenn die erste Generation deiner Leserinnen und Leser selbst Kinder hat und dann deine Bücher ihren Kindern zu lesen gibt. Also das, und das ist beim Franz Sales-Glenitzka auf jeden Fall so. Also die und nicht nur im Raum St. Pölten, sondern in prinzipiell und überhaupt. Ich meine, die Bücher sind übersetzt worden bis nach Amerika. Also das ist schon jemand.
Dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt mit dem Interview mit Franz Sales-Glenitzka.
Ich sitze jetzt gemütlich beim Café mit dem Autor Franz Sales-Glenitzka. Sie haben ja jetzt schon drei Lesungen hinter sich. Wie haben Sie den heutigen Tag empfunden?
Anstrengend auf gewisse Weise, aber auch sehr inspirierend. Und ich habe ganz viele Kinder kennengelernt, auch im persönlichen Gespräch. Das war mir besonders wichtig, damit auch einige Bekannte. Und es hat mir auch sehr gut gefallen, dass einige Kinder einige meiner Bücher schon kannten.
Super.
Und das auch zugegeben haben.
Ja. Na, was uns aufgefallen ist, ist, dass ja Ihre Lesungen eigentlich so ziemlich am schnellsten weg waren. Was glauben Sie, fasziniert die Kinder an Ihren Büchern? Weil Sie schreiben ja eigentlich für drei verschiedene Altersgruppen Bücher. Was fesselt da die Kinder so?
Naja, zum einen bin ich schon sehr lange im Betrieb, im Geschäft. Ich bin ja praktisch Urgestein der österreichischen Kinder- und Jugendbuchszene. War seinerzeit schon mit Mira Lobe und Käthe Rechers auf Tournee. Ja, ich hoffe, meine Bücher sind in gewisser Hinsicht spannend und der Humor soll auch nicht zu kurz kommen, das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Es soll auch was zu lachen geben. Andererseits bin ich auch viel unterwegs und kann auf Lesungen immer ein bisschen Werbung auch für meine Bücher machen. Bücher werden am besten für sich, indem man sie dem Publikum näher bringt.
Also das dürfte heute sehr gut funktioniert haben, weil die Kinder waren sehr begeistert. Dann danke für das Interview.
Gerne. Dankeschön.
Auch bei Franz Sales-Glenitzka spielt Humor eine wichtige Rolle für den Erfolg. Martin von Esch, auch bei dir spielt Humor eine große Rolle, wie wir heute schon gehört haben.
Eine zentrale.
In deinen Büchern. Das heißt, da habt ihr eigentlich ein bisschen einen ähnlichen Zugang, wenn man sich das Interview so anhört. Welche Rolle spielt für dich, weil er das gerade erwähnt hat, das persönliche Gespräch mit den Kindern?
Also zum einen sind die Rückmeldungen sehr, sehr, sehr wichtig. Und zum anderen, ich habe es bereits angetönt, habe ich sehr, sehr lange Schule gegeben. Und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber die Kinder, die zu mir in der Klasse waren, die haben relativ häufig irgendwelchen Blödsinn angestellt. Und diesen Blödsinn, der mich damals geärgert hat, den habe ich mir gemerkt. Und mit diesem Blödsinn, das ist jetzt mein Kapital, schreibe ich Bücher. Das heißt, die Kinder nehmen auch Einfluss auf meine Handlungen, im Detail dann, nicht im Großen, aber im Detail, über das, was sie in meinen Klassen angestellt haben.
Hast du ein Beispiel dafür? Weil wenn du sagst, was die für einen Blödsinn anstellen, fällt dir irgendwas ein?
In einem Buch, aus dem habe ich heute gelesen, da versucht ein Knabe, ein Haus abzufackeln. Also er zündet es echt an. Und das ist tatsächlich passiert. Einer meiner Schüler hat eine Scheune angezündet. Wie er nachher behauptet hat, nicht mit Absicht, was ich ihm bis heute nicht glaube, ich kenne ihn heute noch. Und das habe ich dann in einem Buch verarbeitet.
Das heißt, auch in deinem Buch zündet ein Schüler oder wird eine Scheune angezündet?
Nee, das ist dann wirklich ein Neubau wird angezündet.
Ein Neubau? Okay.
Ja, sogar ein Neubau. Also es geht dann ein bisschen deftiger zu und her. Aber die Idee grundsätzlich kommt aus der Schule.
Das heißt, die aus deiner Zeit in der Schule, beziehungsweise auch heute noch, inspirieren dich die Schülerinnen und Schüler für deine Bücher, die du schreibst?
Ja, 25 Jahre habe ich Schule gegeben und das Schreiben ist jetzt, wie soll ich sagen, ein Akt von
Aufarbeitung.
Selbsttherapie. Ich verarbeite meine Vergangenheit in diesen Büchern.
Christoph Mautz, ist auch für dich das Schreiben eine Art Selbsttherapie?
Durchaus. Aber ich wollte noch zu etwas sagen, was der Martin gesagt hat. Und zwar, weil er gesagt hat, also er hat sehr viele Inspirationen von seinen Schülern. Ich bin ja auch circa 13 Jahre in die Schule gegangen als Schüler. Und bei mir ist es oft die umgekehrte Seite. Also ich habe zum Teil, also eben im Detail, also einzelne Lehrpersonen, die mich offensichtlich nachhaltig beeindruckt haben. Es gibt einen Mathematiklehrer, der bei mir in vielen Büchern vorkommt, immer gleich heißt, obwohl die Darsteller oft andere sind. Und da ist, glaube ich, jedes Wort ein Zitat. Also da habe ich auch gar nichts erfunden. Also der wollte zum Beispiel das Raumschiff Enterprise nie geschenkt bekommen, weil da dauernd was kaputt ist oder lauter so Dinge. Also der war auch also ganz... Und hat ein sehr verschrobener und nicht unnetter, aber doch sehr, 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 sehr ergiebiger Typ war.
Das heißt, Christoph, du arbeitest deine, unter Anführungszeichen, deine Beziehung mit den Lehrerinnen auf und Martin, du verarbeitest deine Beziehung.
Ja, nicht nur, aber...
Du bist sozusagen von der anderen Seite. Du warst die Lehrperson und verarbeitest jetzt die Geschichten mit den Schülerinnen.
Ja, ich bin natürlich auch diese 13 Jahre zur Schule gegangen und mich haben auch gewisse Lehrer nachhaltig beeindruckt, in alle Richtungen. Das ist vollkommen klar und die kommen in meinen Büchern auch vor. Also gut, 25 Jahre selber Schule gegeben, wer verarbeitet und dann 13 Jahre zur Schule gegangen.
Dann gibt es eigentlich genug Stoff, den du verarbeiten kannst.
Ja, ich bin immer noch voll.
Wir haben ja schon vorhin gesprochen über den Gstanzl-Slam. Gibt es sowas wie ein Gstanzl in der Schweiz?
Ja, ich habe mich in der Pause erkundigt, was das denn wirklich ist. Ich habe das noch nie gehört, dieses Wort. Es wird es geben auf dem Land. Ich komme ja aus einer Stadt, ich komme ja aus Zürich, da kennt man das nicht. Es gibt, ich habe mir das überlegt, in Wirtshäusern, die Trinksprüche, das gibt's, die da eingeschnitzt sind in Solz. Das gibt's bei uns, aber sonst, nee, kenne ich nicht.
Findest du das schade, wenn du so ein Gstanzl von Christoph Mautz
hast? Ja, wahnsinnig schade. Das ist doch unheimlich witzig. Also, ja, ich kenne es nicht aus der Schweiz. Wirklich nicht. Ich möchte es aber haben. Mal schauen. Vielleicht führen wir es an.
Du kannst vielleicht mit Christoph gemeinsam, wenn du...
Wenn eine Missionsreise machen, wenn ich das nächste Mal im Kanton Zürich bin, werden wir gemeinsam von Wirtshaus zu Wirtshaus laufen und werden dort also das Gstanzl vehement einfordern.
Das könnte gefährlich werden.
Das heißt, das nächste Mal,
eine oder andere Stange.
Genau.
Das heißt, das nächste Mal, wenn Martin von Esch beim Kinder- und Jugendbuchfestival ist, kannst du uns dann auch vielleicht schon selbst ein Gstanzl vortragen.
Ich werde mich bemühen.
Wir sind gespannt. Wir schalten jetzt noch zu einem anderen Interview, das die Johanna mit Ela Mank geführt hat. Ela Mank als Ela Mank, so das erste Mal beim Kinder- und Jugendbuchfestival. Sie ist allerdings nicht wirklich das erste Mal beim Kinder- und Jugendbuchfestival.
Nein, sie war schon ein paar Mal, glaube ich, bei Kiubu, aber da hat sie noch Gabi Rittig geheißen. Also Elamang ist Gabi Rittig, wenn sie Fantasy schreibt. Und das macht sie auch mit sehr viel Werf und sehr viel Freude. Und sie hat mir mal erzählt, also sie hat diese, sie lebt, seitdem sie Teenager ist, mit diesen Geschichten, und jetzt hat sie sie endlich mal aufgeschrieben. Also die hat sich da wirklich dann so hineingekniet und hat also drei riesige, riesendicke Bücher rausgehauen, die also unglaublich gut gehen. Und auch von den Kindern, ich habe auch gesehen, wie Kinder beim Talierstand sich ein Buch geschnappt haben und dann also wie versteinert und hypnotisiert in diesen Venturia-Bänden gelesen haben und also dann irgendwie faktisch, also wie in Trance, also diese Bücher verschlungen haben.
Das heißt, auch Elamang, alias Gabriele Rittig, verarbeitet Kindererfahrungen, Kindergeschichten, die sie als Kind gehabt hat, jetzt in ihren Büchern.
Nehme ich mal stark an. Also sie, ich glaube nicht, dass sie wirklich in Venturia war, aber sie hat offensichtlich schon als sehr, sehr junger Mensch sich Geschichten ausgedacht und einige dieser Geschichten, die sie sich ausgedacht hat, dürften also in ihrem Kopf, ich sage da immer, da gibt es so eine Art Sieb und da bleiben halt manche Dinge drinnen hängen und die hat sie sich dann irgendwann wieder rausgeholt und hat die also mit einem unglaublichen Elan und einer unglaublichen Begeisterung zu Papier gebracht.
Dann hören wir uns mal an, was Elamang im Interview zu sagen hat.
Ich bin hier in der Landesbibliothek mit der Autorin Elamang, die uns heute zum ersten Mal besucht am Kinder- und Jugendbuchfestival. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ja, Elamang ist ja in Wirklichkeit das Pseudonym. Das heißt, ich bin nicht das erste Mal hier. Und der okay. Gabriele Rittig, ja. War ich schon auf der Kiubu.
Okay.
Das war schon sehr spannend. Seit ich aber für junge Erwachsene schreibe, das mache ich unter dem Pseudonym Elamang.
Ja.
Und zum Schreiben bin ich durch meine eigenen Kinder gekommen. Die haben damals nicht besonders gerne gelesen und ich wollte ihnen da eine Freude machen.
Super.
Und aus einer Geschichte wurde ein Buch, dann eine Buchserie und irgendwann für mich ein Beruf.
Schön, dass sich da so eine Leidenschaft, dass aus einer Leidenschaft dann gewachsen ist.
Ja,
also,
ja.
Toll. Und was fasziniert Sie vor allem an diesen Jugendbüchern, an diesen fantasievollen Geschichten für Jugendliche?
Fantasy war immer schon eine große Faszination für mich. Ich lese auch sehr gerne sehr viele Fantasy-Romane. Ich mag es, dass man damit ein bisschen dem Alltag entfliehen kann. Und beim Schreiben ist es so, dass ich nicht so sehr an die Realität gebunden bin und meiner Fantasie dort meiner Meinung nach noch mehr freien Lauf lassen kann, als ich das in Büchern mache, wo es halt um die Realität geht.
Ja. Na, mich haben Sie auf jeden Fall gefangen mit Ihren Büchern.
Ja, das freut mich.
Dann danke ich für das Interview.
Gell? Gerne.
Elamang schreibt also für junge Erwachsene ihre Bücher jetzt also unter dem Pseudonym. Davor war sie auch schon beim Kinder- und Jugendbuchfestival als Gabriele Rittig. Das heißt, sie ist auch ein gern gesehener Gast, ob jetzt als Elamang oder Gabriele Rittig. Wir werden gleich noch auch schon auf Kiubu 2018 zu sprechen kommen, auch wenn jetzt dann wieder ein Jahr dazwischen liegt. So ein Jahr kann relativ schnell vergehen und die fleißigen Personen hinter dem Kinder- und Jugendbuchfestival sind ja schon eifrig dabei, das Programm aufzustellen und auch das Organisatorische zu planen für das Kinder- und Jugendbuchfestival 2018. Man darf natürlich nicht vergessen, ein Festival in diesem Umfang mit so vielen Besucherinnen und Besuchern, bis zu 6.000, 7.000, wir haben schon gehört, 2017 sind es ja jetzt schon sozusagen zur Halbzeit 4.400 Personen, die das Kinder- und Jugendbuchfestival besucht haben. Natürlich braucht so ein Kinder- und Jugendbuchfestival auch Partner. Hier haben wir auch schon in den letzten Sendungen darüber gesprochen. Thalia ist ein Partner mit dem Thalia-Laden. Auch die Nönn ist ein Partner.
Genau.
Da gab es die Fotobox, nicht zu vergessen, auch die verschiedenen Standorte, also Museum Niederösterreich,
ORF,
Festspielhaus,
Landesbibliothek
und die Landesbibliothek. Und ein wichtiger Partner ist natürlich auch Zeitpunkt Lesen. Und die Johanna, unsere Reporterin vor Ort während des Kind- und Jugendbuchfestivals hat mit Elisabeth Steinkellner von Zeitpunkt Lesen auch ein Interview geführt. Zeitpunkt Lesen hat einen Workshop auch gemacht, und zwar einen ABC-Workshop. Und wir werden jetzt gleich einmal uns anhören, wie Elisabeth Steinkellner das Kind- und Jugendbuchfestival durch ihren Workshop wahrnimmt.
Ich sitze jetzt hier zusammen mit Elisabeth Steinkellner vom Zeitpunkt Lesen. Du hast ja heute einen Workshop gemacht zum Thema ABC mit den Schülern. Wie bist du dazu gekommen? Und, beziehungsweise du hast ja ein Buch dazu geschrieben. Habt ihr das heute bearbeitet, oder?
Genau, also das Buch Die Kürbiskatze kocht Kirschkompott war der Ausgangspunkt für den Workshop. Und wir haben gemeinsam an Texten geschrieben, wo das ABC uns geleitet hat, und wir haben ein Gedicht geschrieben, ein Akrostichon, das kann man auch mit Leistengedicht übersetzen, und ja, wir haben gemeinsam das Buch angeschaut und gemeinsam auch Tiere zum Alphabet gesammelt.
Und offensichtlich haben die Kinder recht viel Spaß gehabt bei dir heute.
Ja, das hoffe ich.
Ja. Und was fasziniert dich an der Arbeit mit den Kindern als Zielgruppe?
Also speziell heute finde ich es faszinierend, was da immer für Texte entstehen. Also wenn man sie schreiben lässt und ihnen da jeglichen Druck nimmt und sagt, es darf einfach entstehen, was entsteht, und es gibt kein Gut oder Schlecht und kein Richtig oder Falsch, es soll einfach nur Spaß machen, dann entstehen echt immer wirklich sehr tolle, coole Sachen.
Super, mich freut es, dass ihr jedes Jahr bei uns dabei seid im Rahmen von Kiwu, und wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr. Danke.
Die letzten Minuten der letzten Sendung für dieses Jahr zum Kind- und Jugendbuchfestival 2017. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Es geht ja jetzt schon wieder in die Planungsphase für Kiobu 2018. Christoph Mautz, du als Intendant, was hast du schon geplant?
Die ersten Kontakte mit möglichen Autorinnen und Autoren sind schon hergestellt. Worauf ich besonders aber hinweisen möchte, ist, und zwar, wir suchen das Kiobu-Talent 2018. Das heißt, wenn ihr Texte schreibt, die sich an Kinder und Jugendliche richten, schickt die bitte bis spätestens, also allerspätestens Anfang September 2017 an info@kiobu.at, und die besten Texte werden wir im Rahmen von Kiobu 2018 von den Autorinnen und Autoren selber lesen lassen. Also die Damen und Herren, die uns Texte schicken, haben dann die Möglichkeit, vor einem großen Publikum ihre Texte zu präsentieren. Und als jemand, der selber sehr oft vor Publikum Texte präsentiert und vorliest, kann ich nur sagen, es gibt nicht viele Sachen, die schöner sind.
Das heißt, es hat sozusagen jeder jetzt die Möglichkeit, wenn er einen Text schickt, dann info@kiobu.at.
Ja, sobald er schreiben kann. Also,
das heißt, unabhängig der Altersgruppe?
Ja, jeder und jede kann mitmachen.
Toll. Toll. Das ist dann nächstes Jahr das erste Mal.
Das ist nächstes Jahr das erste Mal.
Premiere. Und die Autorinnen und Autoren werden den Text dann lesen vor dem großen Publikum.
Also die Leute, die uns die Texte schicken und die ausgewählt werden, werden dann ihre Texte vor Publikum, vor großem Publikum vorlesen.
Also schon jetzt eine Neuerung für Kiobu 2018. Wir sind gespannt, was sonst noch kommt. Wir werden wieder darüber berichten in den Radiosendungen. Natürlich auf der Homepage kann man sich immer informieren. Die Facebook-Seite kann man verfolgen, was so passiert im nächsten Jahr. Wir freuen uns natürlich schon auf Kiobu 2018. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei allen, die heute hier in der Sendung waren. Wir bedanken uns beim Campus und City Radio 94.4, dass wir hier diese Sendung machen dürfen. Bei Martin von Esch natürlich ein ganz besonderer Dank, dass du heute hier in der Sendung warst.
Danke auch euch.
Es war eine große Freude. Wir haben, glaube ich, einiges von deinem Schreibstil beleuchtet, von deinen Texten, wie du zu den Texten kommst. Möchtest du zur Verabschiedung den Zuhörern und Zuhörern noch was mitgeben?
Ja, was mir natürlich besonders gefällt hier in Österreich auch, ist die Sprache. Und die Österreicher und die Schweizer nehmen sich ja häufig ein bisschen auf die Schippe. Und in diesem Sinn möchte ich Christoph bitten, mir einmal nachzusprechen. Chuchi Chastli.
Chuchi Chastli.
Sehr gut, sehr gut. Hast du was für mich?
Ja, sehr gern. Und zwar bitte sprich mir nach. Och Katzl Schworf.
Wach Katzelschwurf.
Unglaublich. Sensationell.